kann Homocystein messen, man kann Homocystein beeinflussen.
Und es gibt ja eben ein Gen, das super relevant ist.
Der Anstieg von dem Homocystein um 5 Mikromol pro Liter, der steigert das Risiko für Gesamtsterblichkeit um ein Drittel.
Das müssen bestimmte methylierte B-Vitamine sein.
Ohne Methylgruppen können wir kein Adrenalin, kein Melatonin, kein Acetylcholin bilden.
Dann kann man auch noch Methylgruppen zuführen über Betain. Und das funktioniert in vielen Fällen eben auch extrem gut.
Was ist denn eigentlich Homocystein? Vielleicht fangen wir mal an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Life. Sven, grüß dich, Max.
Grüße dich, Mario.
Wir reden heute über einen eigentlich ganz spannenden Biomarker, und zwar über Homocystein. Hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, spielt eine wichtige Rolle für Gefäße. Dafür ist es eigentlich bekannt geworden, aber spielt noch sehr viele weitere Rollen. Über das werden wir dann später noch ein bisschen quatschen. Man muss ein bisschen in die Biochemie vorher eintauchen, ist auch gar nicht so komplex, beziehungsweise ist schon komplex, aber eigentlich muss man sich nur 4 Begriffe merken, um das ganze System so ein bisschen zu verstehen.
Wir erzählen nicht alles.
Genau, wir erzählen nicht alles, wir sind ja hier kein Chemie-Podcast, sondern widmen uns eigentlich hauptsächlich dem Thema Langlebigkeit. Insofern ist Homocystein auch sehr, sehr wichtig, weil man kann Homocystein messen, man kann Homocystein beeinflussen, und ein zu hohes Homocystein hat auch eine negative Konsequenz. Ne? Macht es eigentlich zu einem wunderbaren Longevity-Biomarker, weil es alle Eigenschaften hat, die ein Longevity-Biomarker eigentlich haben soll. Ne?
Yes.
Was hat dich in der Recherche bei Homocystein am meisten überrascht? Warst du da schon sehr gut im Bilde oder war da viel Neues dabei?
Ja, also ich würde sagen, ich hatte das meiste irgendwie mal gehört, aber ich hätte dir jetzt nicht mehr aufzählen können, was die Schritte sind mit irgendwie SAM und SAH, und da kommen wir jetzt aber gleich noch dazu. Da war ich nicht mehr so tief drin. Und ich hatte es einfach nur so als Gefäßmarker auch auf dem Schirm. Und es hat aber noch einige andere negative Dinge, die es tut. Und ja, die haben wir auch noch aufgedeckt. Und das war mal wieder ganz interessant, da mal wieder einzusteigen. Weil Homocystein das letzte Mal so richtig intensiv damit beschäftigt, habe ich mich, glaube ich, vor zwei Jahren. Und da bin ich offensichtlich nicht so tief eingestiegen.
Kennst du deinen Homocystein-Spiegel?
Ja, also beziehungsweise ich weiß den von vor 2,5 Jahren, weil ich ihn seitdem lange nicht mehr gemessen habe. Und der war grob bei 6, wenn ich mich recht erinnere. Müsste jetzt aber nochmal nachschauen. Aber wir bleiben einfach mal bei 6. Er hat also gepasst, auf jeden Fall.
Das ist ja schon ein wunderbarer Bereich. Meiner ist tatsächlich 8 gewesen.
Okay.
Das ist ja eigentlich schon die Obergrenze von dem Optimalbereich. Das ist in der Mitte von dem, oder untere Mitte von dem Normalbereich, aber die Obergrenze von dem Optimalbereich, über die wir eigentlich im Podcast immer reden. Aber genau, dazu später mehr. Jetzt kurz zu Homocystein und was ist denn eigentlich Homocystein? Vielleicht fangen wir mal an. Wir essen Fleisch oder Milchprodukte oder Eier oder Fisch. Und in diesen Produkten, also vor allem tierische Produkte oder proteinreiche Produkte, da ist Methionin enthalten. Und Methionin ist eine sehr, sehr wichtige Aminosäure für den Körper, ist auch eine essentielle Aminosäure. Wie gesagt, kommt vor allem aus tierischem Protein, wird von uns dann aufgenommen. Und Methionin ist deshalb wichtig, weil es im Körper zu SAM, S-Adenosylmethionin, wenn man es ausspricht, umgewandelt wird. Genau, SAM. Wir werden es einfach teilweise in Zukunft immer SAM bezeichnen. Nicht SAM, nicht SAM, sondern
das
SAM.
Ist in Ordnung. Okay, ja, passt. Dann machen wir
das,
SAM.
Das verschluckt man so leicht beim Sprechen, okay, ja, deswegen die SAM. Und dieses SAM, das macht dann viele wunderbare Sachen im Körper. Das spendet nämlich Methylgruppen. Das ist die Hauptaufgabe von diesem SAM für alles Mögliche. Für die DNA-Methylierung. Wenn man schon länger den Podcast zuhört, dann weiß man, dass bei vielen, vielen biologischen Alterstests ja immer diese Methylierung gemessen wird von unterschiedlichen Abschnitten auf der DNA, mal sind es 13, mal sind es 1000, mal sind es 10.000. Also es gibt ja Hunderttausende von diesen Methylierungsstellen, und einige davon kann man messen und die korrelieren dann auch mit dem Alter, und auf der Basis funktionieren viele, ja, ich sage jetzt mal, epigenetische Alterstests. Und es ist aber nicht nur für die DNA wichtig, sondern auch für Neurotransmitter, weil ohne Methylgruppen können wir kein Adrenalin, kein Melatonin, kein Acetylcholin bilden. Das heißt, Homocystein im übertragenen Sinne, komme ich später noch dazu, ist auch wichtig für das Gehirn, für die Neurotransmitter. Es ist wichtig auch für Fettsäuren, also für die Stabilität von den Zellmembranen. Jede Zelle hat ja eine Membran, die besteht aus vielen kleinen Lipidteilchen, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt. Und dafür braucht man auch Methylgruppen, damit diese kleinen Lipidteilchen auch korrekt hergestellt werden können. Und man braucht es auch zur Entgiftung, wenn wir jetzt an Toxine denken, an Schwermetalle denken. Und dafür braucht man Methylgruppen und dieses SAM, das stellt diese Methylgruppen bereit. Jetzt gibt dieses SAM die Methylgruppen ab, also erfüllt seinen Zweck und dann entsteht SAH, S-Adenosylhomozystein. Und dieses SAH, das ist enorm toxisch. Ne? Das heißt, das wird dann im Idealfall sehr, sehr schnell zu Homozystein abgebaut. Homozystein ist aber auch nicht gut. Aber es ist das geringere Übel, wie wenn man zu hohes SAH hat. Und genau, so entsteht erstmal Homozystein im Körper. Also wir ernähren uns von tierischen Proteinen, wir nehmen viel Methionin auf, wir brauchen Methionin für SAM. SAM ist das, wovon wir eigentlich viel im Körper haben wollen, weil wir brauchen diese Methylgruppen für über 200 verschiedene Schritte im Körper. Und wenn das SAM seine Methylgruppe abgegeben hat, dann entsteht daraus SAH und Homozystein. Also das ist so der eigentlich alles, was man an Biochemie dazu erstmal wissen muss und wie Homozystein entsteht. Homozystein entsteht nämlich nicht, also man kann es nicht über die Nahrung aufnehmen. Es gibt kein Nahrungsmittel, das Homozystein per se beinhaltet und dann im Körper irgendwie gespeichert wird oder den Spiegel hochtreibt, sondern das läuft eigentlich immer über Methionin und dann über SAM. Das ist erstmal die grundlegende Biochemie. Jetzt dieses Homozystein, hat man ja schon gesagt, das muss dann eigentlich auch vom Körper entsorgt werden. Und das passiert so ein bisschen in Abhängigkeit davon, wie groß denn aktuell der, ich sage jetzt mal, Methylbedarf ist. Ne? Wenn wir jetzt genügend Methylgruppen haben, wir haben genügend Methionin, wir haben genügend SAM, dann kann Homozystein irreversibel abgebaut werden. Das ist eigentlich super. Ne? Das ist eigentlich Best Case. Wir haben genügend von diesen Methylierungsstufen im Körper funktioniert. Alles, was mit Methylierung funktioniert, wunderbar. Und das Homozystein wird dann über viele, viele verschiedene Enzyme zu Cystein im Grunde abgebaut. Das ist auch eine sehr wichtige Aminosäure. Die spielt eine Rolle für die Synthese von Glutathion. Das ist das stärkste Antioxidans, was wir im Körper haben. Glutathion braucht drei Aminosäuren, eben Glycin, N-Acetyl, Cystein und dann noch Glutamat. Und Cystein ist eben da auch ein gewissermaßen ein Rate-Limiting Factor, sagt man auch. Also das ist, wenn wir zu wenig Cystein haben, kann der Körper nicht genügend Glutathion erzeugen. Das heißt, hier kann über den Abbau von Homozystein eigentlich sogar noch was Gutes passieren, weil wir am Ende unsere antioxidative Kapazität boosten. Wenn das jetzt nicht so ist, das heißt, wenn wir eher zu wenig SAM haben, zu wenig Methionin haben, dann muss aus Homozystein wieder Methionin entstehen, weil wir brauchen wieder mehr von diesen Methylgruppen, wir brauchen mehr SAM, wir brauchen diese Spender. Und das kann auf zwei Wegen passieren. Einerseits über B-Vitamine, B12 und Folsäure und andererseits über Betain. Das sind auch die zwei oder drei wichtigsten Moleküle, sage ich mal, um Homozystein zu senken. Da kommen wir aber erstmal sehr viel später drauf. Was an der Stelle ist einfach wichtig ist, wir haben das Homozystein, das wollen wir loswerden. Wenn wir genügend Vorläufer oder genügend Methylgruppen haben, dann wird das zu Cystein abgebaut und findet dann wunderbare andere Verwendungen im Körper, ist auch dann nicht schädlich, sondern gewissermaßen sogar gut. Wenn wir zu wenig Methylgruppen haben, dann wird Homozystein wieder zurück umgewandelt in Methionin, damit es dann wieder Methylgruppen abgeben kann. Und dafür brauchen wir B-Vitamine oder wenn es Leber und Niere ist, brauchen wir Betain dafür. Und so kann es entsorgt werden. Aber jetzt erstmal, ich sage jetzt mal, genug von Biochemie. Wichtiger ist vielleicht, dass wir uns mal anschauen, wieso ist denn das Homozystein eigentlich schlecht im Körper, wenn es zu hoch ist? Ne? Also warum ist das toxisch und über welche Wege kann das toxisch sein?
Vielleicht noch kurzer Fun Fact zu Methylgruppenverbrauch. Viele kennen ja auch Kreatin. Da bin ich jetzt zufälligerweise gestern noch drüber gestolpert. Und für Kreatin braucht man eben auch Methylgruppen. Und jeden Tag stellt der Körper auch mehrere Gramm Kreatin her. Und dafür werden eben auch ein sehr großer Teil der Methylgruppen gebraucht, interessanterweise. Also viel von dem SAM wird auch durch die Kreatinproduktion verbraucht. Und es könnte eben sein, das ist noch nicht klar, also das koppelt nicht so richtig zurück, muss man ehrlich sagen. Aber es ist eben so, wenn man wenig SRM hat, dann produziert man auch weniger Kreatin, was dann zu einer Art Kreatinmangel führen kann. Und andersrum, wenn man Kreatin aber auch zuführt, dann, ja, dann braucht man theoretisch weniger SRM, wenn der Körper das auch dann merkt über einen längeren Zeitraum. Wenn man das jetzt kurzfristig macht, höchstwahrscheinlich nicht, aber im längeren Zeitraum kann man so das Methylsystem auf jeden Fall dezent entlasten. Aber wir kommen später noch ein bisschen zu den Leuten, die eigentlich ja immer wahrscheinlich ein überbeanspruchtes Methylsystem haben. Ich gehöre auch dazu. Da gehen wir dann nochmal tiefer drauf ein. Genau, was macht jetzt Homozystein eigentlich für Probleme? Also ich glaube, die meisten kennen es eben einfach aus dem Thema Gefäßschäden. Da habe ich es auch das erste Mal so aufgeschnappt. Es ist eben einfach auch ein zusätzlicher Risikofaktor für Gefäßerkrankungen. Das einfach jetzt, um das mal so allgemein zu sagen, führt zu mehr Oxidation, was per se nicht immer gut ist, nicht immer schlecht ist, aber in dem Fall auf jeden Fall zu viel ist, wenn der Homozysteinspiegel hoch ist. Es raubt auch das allgegenwärtige NO, also Stickstoffmonoxid, was wir schon in vielen Podcast-Episoden jetzt hatten, was eben sehr positiv sich auswirkt auf das Gefäßsystem, die Gefäße erweitert und zu einer guten Durchblutung eigentlich führt. Also das will man eigentlich haben und das raubt eben dieses NO im Grunde und verändert das zu einem anderen Molekül, was eben nicht mehr so viele Benefits hat. Das führt wiederum natürlich dazu, zum genauen Gegenteil, dass dann die Gefäße sich zusammenziehen und die Durchblutung eben schlechter wird. Und dann hast du hier noch notiert gehabt, ADMA-Erhöhung, da musst du jetzt was zu sagen, weil das hatte ich tatsächlich noch nie gehabt.
Ja, also im Grunde ist auch so ein biochemischer Weg, das zahlt alles auf diesen Stickstoffmonoxid, auf diesen NO-Weg ein. Eigentlich wollen wir ja vor allem in den Gefäßen einiges an Stickstoffmonoxid haben, weil das eben dafür sorgt, dass sich die Gefäße erweitern. Wie du sagst, wir hatten super viele Podcast-Folgen, witzigerweise auch in den letzten paar Podcast-Folgen sehr, sehr viel über immer Stickstoffmonoxid geredet. Es würde wahrscheinlich sogar rechtfertigen, dass man da mal eine eigene Folge dazu macht, wo man das alles ein bisschen aggregiert und zusammenfasst. Und genau, NO muss ja auch produziert werden. Und wenn man hohes Homozystein hat, dann nimmt das oder raubt das NO nicht nur direkt, sondern es blockiert praktisch auch die Herstellung von diesem NO. Also es schadet die eigentlich über zwei Wege. Es sorgt dafür, dass das NO, was da ist, beschädigt wird und es sorgt dafür, dass weniger NO hergestellt werden kann. Das funktioniert über ein Enzym, das heißt ADMA, beziehungsweise über ein Molekül, das heißt ADMA. Muss man aber jetzt nicht weiter eingehen, würde okay, wahrscheinlich also ein bisschen einfach, zu weit führen.
Einfach genau. Noch ein Grund, warum NO verschwindet.
Genau, okay. Es blockiert praktisch oder hemmt die Herstellung von NO und dadurch haben wir dann weniger Reagibilität bei den Gefäßen. Aber wie du sagst, der Hauptpunkt sind eben diese Gefäßschäden, weil Homozystein, wir haben schon gesagt, ist nicht so schädlich wie die Vorstufe, also dieses SAH, aber es kann halt sehr schnell oxidieren und macht dann das NO kaputt, sorgt dafür, dass wir weniger NO haben, macht die Gefäße enger, sorgt dafür, dass sich die Blutplättchen, dass die schneller aggregieren. Das heißt, man bekommt dann leichter Themen wie Thrombosen, Embolien und so weiter und so fort. Also es ist einfach...
Ja, es hat einfach viele Downstream-Effekte, die dazukommen. Weiter zu den Downstream-Effekten. Also es macht eben, es kann auch Proteine verändern, allerhand Proteine im Blut eigentlich, also sehr, sehr, sehr breit. Und das führt dann zu einem etwas eigenartigen Problem eigentlich. Wenn diese Proteine nämlich verändert werden, dann kann es passieren, dass der Körper tatsächlich nicht mehr erkennt, dass das körpereigene Proteine sind. Und dann kann es sein, dass er eben durch Autoimmunität, also sich selber angreifend reagiert. Und das kann man sich schon vorstellen, dass das zu einigen Problemen führen kann. Das kann natürlich Allergien verstärken, das kann irgendwie Ausschläge machen, das kann sich auf verschiedensten Arten und Weisen eigentlich äußern. Was es vor allem macht, meistens merkt man das eben gar nicht, ist einfach stille Entzündung. Ne? Also das heißt, es ist Entzündung im Körper, die ist einfach immer ein bisschen hochreguliert, der Körper ist immer so ein bisschen im Stresszustand. Aber man merkt es eigentlich gar nicht so wirklich. Vielleicht fühlt man sich ein bisschen sluggish, ein bisschen müde, aber mehr kann man eigentlich nicht wirklich so greifbar dann machen, außer vielleicht mal HSCRP oder andere so chronische Entzündungsmarker zu messen und sich die mal anzuschauen.
Ja, bei Homozystein ist auch der Klassiker, dass es eben über Jahre und Jahrzehnte hinweg schon Schäden macht, wenn es zu hoch ist, wie du sagst, ohne dass man es merkt. Und irgendwann hat man aber dann das kardiovaskuläre Event. Ne? Das heißt, irgendwann hat man dann mal eine Thrombose, eine Embolie, einen Herzinfarkt oder was auch immer. Einfach weil diese Gefäße über Jahrzehnte hinweg so geschädigt wurden durch diesen toxischen Stoff in einer sehr, sehr hohen Menge. Und klassisches Beispiel auch, jeder kennt LDL, das Homozystein. Wenn wir sehr viel davon haben, dann bindet es auch ans LDL. Ne? Der Körper kennt natürlich das eigentliche LDL. Wenn aber das Homocystein dran bindet, dann kannst du das Immunsystem als fremd erkennen und dann fressen das Makrophagen auf im Gefäß und dann bekommen wir Plaques. Dann bekommen wir diese entzündlichen Plaques und das geht halt dann auch sehr, sehr viel schneller, wie wenn man halt nichts von diesem Homocystein belasteten LDL zum Beispiel hat. Aber das
hängt
soll
alles
nur ein Beispiel
zusammen.
Sein.
Hängt ja, wieder genau. Alles zusammen.
Also macht auch was mit Proteinen, aber der Schaden ist dann auch hauptsächlich in den Gefäßen wiederum. Ne? Jetzt haben wir das mit Stickstoffmonoxid gehabt, wir haben das mit dem LDL oder mit vielen anderen Proteinen, die auch in den Gefäßen rumschwirren gehabt. Und dann gibt es noch ein drittes Problem, was Homocystein macht. Und das kann man sich so vorstellen, wir haben ja gesagt, Methionin, SAM, SAH, Homocystein. Wenn wir zu viel Homocystein haben, dann staut sich das praktisch zurück, ne? Weil dann kann dieses hochtoxische SAH nicht mehr abgebaut werden, weil wir schon so viel Homocystein haben. Und dann staut sich das praktisch zurück und dann erliegt am Ende auch die Methylierung, weil wenn wir zu viel, also wir haben zu viel Homocystein, dann staut sich das SAH zurück und dann staut sich das auch zurück zu SAM. Das SAM, das kann dann nicht mehr seine Methylgruppen abgeben, weil dann wird es ja zu SAH werden. Und wir haben aber schon so viel von diesem SAH. Insofern erliegt dann im ganzen Körper praktisch diese Methylierung. Und das ist sehr, sehr zentral, weil das Hauptmethylierungsteam im Körper, das ist eben dieses SAM, also das klassische Rückstauproblem. Wenn wir zu viel von C haben, haben wir zu viel von B, haben wir zu viel von A und dann kommt diese ganze Kette praktisch zum Erliegen. Und dann alles, was wir vorher aufgezählt haben, was mit Methylgruppen gut funktioniert, dass Neurotransmitter produziert werden, dass die DNA geschützt wird, dass Proteine auch in ihrer Funktion erhalten bleiben, das kommt dann alles mehr oder weniger zum Erliegen. Das macht die DNA dann kaputt, weil in unserer Genetik sind ja viele gute Sachen, aber auch viele schlechte Sachen. Und die schlechten Sachen, die sind in einem funktionierenden Körper stillgelegt, unter Anführungszeichen. Und diese Stilllegung, die passiert über Methylgruppen. Wenn wir zu wenige Methylgruppen haben, dann erwachen die sozusagen auch die schlechten Dinge zum Leben und machen DNA-Schäden und so weiter und so fort. Also da muss man ein bisschen, ja.
Der Körper kann nicht mehr so gut reagieren. Also es ist am Ende, diese epigenetische Regulation ist halt einfach reduziert. Und er kann nicht mehr so gut auf Umwelteinflüsse auch reagieren. Ich glaube, vielleicht kann man es auch ganz gut zusammenfassen. Es ist einfach diese Fähigkeit nicht mehr so gegeben, ne?
Genau, und er kann dann einfach negative Sachen nicht mehr gut unterdrücken. Und das führt dann zu allen möglichen Problemen, die man, wie gesagt, auch nicht sofort merkt. Ne? Aber das ist ein Prozess, der über sehr viele Jahre und Jahrzehnte hinweg läuft. Und am Ende hat man dann ein riesengroßes Problem. Und dann ist es immer noch gut, wenn man Homocystein senkt, weil das kann sich schon alles wieder regenerieren und erholen. Aber ein gewisser Schaden ist schon da. Ne? Also vor allem, wenn es jetzt nur darum geht, ein Gefäß wieder weiterzumachen, das kann NO machen, aber die Plaques werden dann nicht mehr verschwinden. Das ist sehr, sehr wichtige Info. Wir wissen, dass wir alle Plaques haben, auch schon 17-Jährige haben Plaques, da gab es ja mal diese spannende Studie. Aber ja, das ist gewissermaßen was, wo man auch schon sehr, sehr früh ein Auge drauf haben sollte und wo man seinen Wert auf jeden Fall mal kennen und bestimmen sollte. Jetzt hat man da auch, jetzt haben wir das theoretisch schon ein bisschen aufbereitet, aber es gibt auch super viele Studien dazu, wo man sich auch angeschaut hat, wie dramatisch ist es denn jetzt wirklich? Ne? Wo liegen denn diese Bereiche? Wo liegt ein Normalbereich? Wo liegt ein Optimalbereich? Und vielleicht da noch kurz ein Wort zu Normal und Optimal. Normalbereich ist ganz klassisch, man schaut sich eine Population an, misst den Homocysteinwert, schaut sich an, wo liegen 95% der Leute. Und das ist dann der Normalbereich. Ne? Und der Optimalbereich, der ist im Fall von Homocystein deutlich niedriger, weil man zum Beispiel auch in diesen ganzen Studien herausgefunden hat, das Risiko, das nimmt linear zu. Wenn man zum Beispiel über 8 liegt, bei 9 hat man schon ein höheres Risiko, bei 10 hat man noch höheres Risiko, bei 11 hat man noch ein höheres Risiko, bei 12 hat man noch ein höheres Risiko. Das heißt, das steigt dann relativ linear an. Und je länger man in diesem Bereich unter 8 bleibt, idealerweise irgendwo zwischen 4 und 8, desto länger ist man auch geschützt von diesen negativen Effekten. Und deswegen sagt man, hey, es ist nicht ausreichend, wenn du 14 hast und dein Labor sagt, ja, es ist alles fein, sondern bei 14 hast du schon ein substanziell erhöhtes Risiko, irgendwann mal ein Herzproblem oder ein Gefäßproblem zu bekommen. Und deswegen will man das eigentlich im Optimalbereich halten und der ist so niedrig wie möglich. Gut. zu den Studien. Da gab es ein paar spannende Sachen. Und zwar habe ich am Anfang schon gesagt, wir brauchen B12, wir brauchen Folsäure. Das brauchen wir, damit das Homozystein weniger Schaden anrichtet, damit das Homozystein auch abgebaut werden kann im Körper, ne, und wieder zum Methionin zurückgewandelt wird, oder es wird halt dann eben irreversibel abgebaut. Gibt es verschiedene Wege, aber üblicherweise kann man den Homozysteinspiegel mit B-Vitamin super in Schach halten. Und das hat man sich auch in Studien angeschaut. Da gibt es eine große Studie, VitaCog. Das kann man sich auch mal anschauen und durchlesen. Sehr spannend, wurde in Oxford gemacht. Da hat man, weil man ja weiß, Homozystein ist schlecht fürs Gehirn. Das sorgt auch dafür, dass wir mehr, also hohes Homozystein, heißt, wir bekommen mehr Plaques im Gehirn, wir haben ein höheres Risiko für Alzheimer, wir haben ein höheres Risiko für andere Arten von Demenz. Niemand will das haben. Da hat man sich mal knapp 300 Teilnehmer genommen. Das sind schon relativ alte Personen gewesen, die waren alle über 70. Die hatten schon das ein oder andere kognitive Thema, die hatten schon eine kognitive Schwäche, wo man sagt, da kann man auch schon Hirnatrophie wirklich sehen. Das kann man wirklich messen. Das heißt, Hirnatrophie ist immer ein Zeichen von, alles funktioniert schlechter im Gehirn.
Vor allem auch eigentlich einfach ein Zeichen von schlechterer Durchblutung, würde ich behaupten. Ne? Und ich meine, das passt natürlich auch sehr gut zum Mechanistischen, was wir gerade besprochen haben.
Ja, voll. Und was man sich da angeschaut hat, man hat jetzt diese gar nicht so kleine Gruppe gehabt und einer hat man Placebo gegeben, eine Hälfte, und der anderen Hälfte hat man hochdosiert B-Vitamine gegeben. Und nicht nur hat man gesehen, dass der Homozysteinspiegel dann auch wirklich gesunken ist, um ca. 30%, sondern man hat eben auch gesehen, dass sehr, sehr viele von diesen wirklich klinischen Markern auch besser geworden sind. Ne? Man hatte über 50% weniger Atrophie, das heißt, das ist wieder ein Zeichen, dass die Durchblutung deutlich besser funktioniert hat für eine auch sehr viel längere Zeit. Und man hat das auch über 2 Jahre gemacht. Das ist nicht nur ein Monat gewesen, sondern wirklich ein sehr, sehr substanzieller Effekt. Und so Demenz ist ja nicht über das ganze Gehirn gleich verteilt, sondern das betrifft zum Beispiel Alzheimer-Demenz, vor allem den Hippocampus. Und dort hat man sogar eine Reduktion von fast 90% gefunden von dieser Atrophierate. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ne? Also alles, was bei Alzheimer-Demenz dann schlechter funktioniert, hat dadurch eine klassische B-Vitamin-Substitution. Und das ist ja tatsächlich auch was sehr Günstiges, müsste man sagen.
Was ich mir bei der Sache halt noch denke, ich meine, es gibt jetzt ja verschiedene Wege. Wir haben einerseits jetzt über den Recycling-Mechanismus, über die B-Vitamine, glaube ich, schon gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es auch über Betain gehen kann oder dass du eben diesen Abbau zu Cystein hast. Bei diesem Abbau zu Cystein gibt es ja auch noch einen limitierenden Faktor, das ist auch ein B-Vitamin, ist B6. Und das Interessante ist ja, es wurde jetzt ja in dieser Studie auch gar nicht wirklich sich angeguckt, okay, was ist jetzt der genaue Grund in dem Fall, dass vielleicht der Homozysteinspiegel hoch ist, sondern es wurde ja einfach nur B-Vitamine. Ne? Also es war, glaube ich, B12 und B5 in dem Fall, oder?
Also es ist Folsäure natürlich gewesen.
B12 wahrscheinlich.
Also, es war ein kompletter B-Komplex, aber es wurde besonders geschaut, dass B12 und B9 eben hoch ist, weil das sind genau die Faktoren, die man braucht für das Homozystein-Recycling.
Genau, das Verrückte ist jetzt ja in dem Fall, es wurde ja nicht mal geguckt, wahrscheinlich war da auch ein Subset von Leuten dabei, die hatten einen super B-Vitamin-Spiegel, bei denen war das gar nicht der große Hebel, hatten also dementsprechend auch nur einen relativ kleinen Effekt. Ne? Hätte man da jetzt vielleicht noch Betain dazu gegeben oder nur Betain gegeben oder man hätte sich nochmal angeguckt, vielleicht liegt es auch am Abbau zu Cystein und man hätte B6 nochmal aufgefüllt. Da ist halt die Frage, was hätte man vielleicht dann noch über diese gesamte Gruppe hinweg an Erfolgen erzielt? Ich meine, das sind ja schon richtig krasse Zahlen, bis zu 86, fast 90% beim Hippocampus und generell Atrophie-Reduktion des Gehirns, also Gehirnschrumpfung um 43% reduziert, ist ja wild. Ne? Und wenn man jetzt bedenkt, hätte man da jetzt noch ein bisschen personalisiert, was wäre dann gewesen? Ne? Also ich glaube, da hätte man locker nochmal 10-20% wahrscheinlich rausholen können. Und also im Schnitt. Ne? Und das ist schon crazy. Also schon richtig, richtig krass.
Ja, sehr beeindruckend. Und ich meine, wir haben jetzt gerade mit Mikronährstoffen angefangen. Bei großen Studien ist es normal, dass man die nach gewissen anderen Gesichtspunkten dann nochmal analysiert. Das ist bei sehr, sehr vielen so gewesen, auch bei dieser VitaCog-Studie so gewesen. Und da hat man sich noch einen Parameter mit reingenommen, und zwar den Omega-3-Index. Da haben wir auch schon mal häufig darüber geredet. Ne? Der sollte im Idealfall über 8% liegen. Bei sehr, sehr vielen Leuten ist er deutlich niedriger, irgendwie 4 oder 5%, einfach weil man sich so ungesund und mit so vielen Fertigprodukten ernährt. Und bei einer Nachanalyse von dieser Vitacox-Studie hat man dann herausgefunden, die B-Vitamine, die sind nur dann neuroprotektiv gewesen, wenn auch gleichzeitig der Omega-3-Index gepasst hat. Also nur B-Vitamine bei einem schlechten Omega-3-Index, die haben diese Neuroprotektion nicht gehabt. Bei Leuten, die aber B-Vitamine genommen haben und wo der Omega-3-Index schon in einem sehr, sehr guten Bereich war, da ist der Effekt besonders stark gewesen. Das heißt, vorher haben wir von irgendwie diesen über 50 und knapp 90% gesprochen. In dieser Gruppe, die noch einen passenden Omega-3-Index hatten, ist der Effekt noch sehr viel größer gewesen. Und der wurde nur ein bisschen runtergezogen von Leuten, die zwar B-Vitamine genommen haben, einen Effekt hatten, aber einen schlechten Omega-3-Spiegel zum Beispiel hatten.
Ne? Da kann man sie gleich wieder im Plädoyer für Personalisierung halten. Siehst du?
Auch sehr spannend. Genial. Also man darf das ruhig auch mal gleichzeitig messen, sage ich mal. Ne? Wenn man sich schon das Homocystein anschaut, dann kann man vielleicht auch mal einen Omega-3-Index noch mit dazu machen, um zu schauen, haben die B-Vitamine, wenn ich die jetzt futtere, auch einen wirklich besonders guten Effekt bei mir, wenn es um diese kognitiven Themen geht. Und das ist das Wichtigste.
Man sieht da halt auch schon wieder, wie grundlegend dieses Omega-3-Thema eigentlich ist, ne? Und wie wichtig das halt einfach ist, dass man sich damit mal auseinandersetzt, weil das halt mit so vielen anderen Prozessen downstream wieder zusammengehört. Und wahrscheinlich kriegt man sogar gewissermaßen Homocysteinspiegel sogar ein bisschen eingefangen, allein durch Omega-3, einfach weil es Entzündungen reduziert und so weiter, ne? Weil du dann auch weniger Methylgruppen verbrauchst. Ne? Also es hängt halt alles zusammen und es ist echt wild, wenn man da immer wieder drüber nachdenkt. Und dann sieht man eben auch, wie krass Personalisierung eigentlich eine Rolle spielen wird in der Zukunft, weil hier in dem Fall hat man wieder genau die Hälfte im Grunde übersehen. Hätte man nicht Omega-3 gemacht und man hätte die Leute viel besser behandeln können, hätte man Omega-3 auch noch gemacht. In den Fällen, wo es eben nötig war. Und das ist schon beeindruckend.
Ja. Ja, das war ein Zusammenhang, den ich gar nicht am Schirm hatte. Das war für mich in der Recherche auf jeden Fall neu, ja. Dass man da gleichzeitig auch schauen muss, dass man nicht nur B-Vitamine futtert, weil es gab in der Vergangenheit ja auch sehr große Studien mit B-Vitaminen, wo man dann am Ende gesagt hat, bringt nichts. Ne? Hat man nichts rausgefunden, gleiches Problem. Das ist eine riesengroße Studie gewesen und es war schön und ich bin auch froh, dass es diese Studien gibt, aber für mich persönlich ist es halt relevant, weil, wie gesagt, ich muss meinen B-Status kennen, ich muss meinen Homocystein kennen, offensichtlich muss ich auch meinen Omega-3-Index kennen, damit ich auch wirklich diese neuroprotektiven Effekte habe. Ne? Also an alle da draußen, es ist alles sehr viel komplexer, als man immer meint und auch als es dargestellt wird, leider, aber dafür kann man sich hier einlesen, dafür gibt es diesen Podcast und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir ein bisschen weg von der Kognition, also vom Gehirn, weil hohes Homocystein, schlechtes Gehirn, kann man ganz einfach so sagen. Macht sehr, sehr viele, auf sehr, sehr viele Art und Weisen macht es Schäden im Gehirn, die kognitive Leistung verschlechtern, die Alzheimer beschleunigen und so weiter und so fort. Es macht aber auch was mit dem Knochen. Und zwar speziell über das Kollagen. Also es macht das mit dem Kollagen. Und zwar, man kann sich das so vorstellen, der Knochen, der ist ja ein sehr dichtes Netz und der besteht zu einem sehr, sehr großen Teil aus Kollagen und dann natürlich auch aus Mineralien. Das ist ja das, wenn es nur Kollagen wäre, dann wäre der Knochen ja nicht sonderlich stabil, sondern in dieses Kollagennetz, sage ich mal, sind ja dann Mineralien eingewandert und die sorgen dafür in Kombination mit diesem Kollagen, dass die Mineralien machen es fest, das Kollagen sorgt gleichzeitig aber dafür, dass wir nicht uns jedes Mal das Bein oder den Arm brechen, wenn ich jetzt hier meinen Arm einmal auf den Tisch hauen würde. Ne? Wenn das nur Mineralien wären, dann würde das sofort brechen. Das Kollagen sorgt dafür, dass wir aber eine gewisse Flexibilität auch im Knochen haben. Also die sind nicht wie ein Schraubenschlüssel zu 100% starr, sondern ein Knochen hat auch eine gewisse Beweglichkeit oder Variabilität, sage ich jetzt mal. Und hohes Homocystein sorgt dafür, über ein paar Enzyme muss man jetzt nicht im Detail erklären, kann man auch nachlesen, das ist das LOX-Enzym, sorgt dafür, dass diese Quervernetzung von diesen Kollagenfasern immer schlechter funktioniert. Das heißt, die Mineralisierung ist okay. Das heißt, wenn ich jetzt einen DEXA-Scan mache, ist alles fein. Ne? Weil ein DEXA-Scan, der misst ja nur die Bone Mineral Density, also die Knochenmineraldichte. Wenn ich aber ein schlechtes Kollagennetzwerk habe, habe ich trotzdem leichter eine Fraktur. Ne? Aus dem gleichen Grund. Die Mineralien passen, also der Knochen ist starr und der ist hart, aber wenn das Kollagen nicht schön quer vernetzt ist und dieses Netz nicht den Knochen schön stabilisiert, dann stoße ich an und der Knochen ist trotzdem gebrochen, weil er diese Flexibilität nicht mehr hat. Also fand ich auch sehr.
Ja, vernetzt und vielen macht ja total Sinn, dass Strukturen halt viel, viel fester sind, wenn ja. die halt auch untereinander dann wieder connected sind und über viele verschiedene, ich sag mal, Brücken verbunden sind. Und ja, also sehr, sehr spannend auch, ja.
Ja, und das, also wie gesagt, also hohes Homozystein macht am Ende ein minderwertiges Kollagennetzwerk. So kann man es zusammenfassen. Ja, und das sorgt vor allem im Knochen halt dann dafür, dass man einen super DEXA hat, aber trotzdem häufige Frakturen bekommt, einfach weil das Kollagen halt qualitativ deutlich, deutlich schlechter ist. Also da auch einfach darauf achten, wusste ich vorher auch nicht. Wie gesagt, ich habe für mich war es immer dieses Gefäßthema und dieses kognitive Thema, dass es aber hier natürlich auch eine Rolle für den Knochen spielt, ist was, was es einfach aus Longevity-Perspektive nur noch wichtiger macht. Ne? Und auch ein bisschen veranschaulicht oder verdeutlicht, es ist nicht alles immer nur so schwarz und weiß. Ne? Wenn das DEXA passt, muss nicht zwangsläufig heißen, dass die Knochen super beieinander sind, sondern da gibt es auch noch mehrere Faktoren. Und ein letzter Punkt ist noch Hörverlust. Aber kann man auch klassisch erklären durch Gefäße. Ne? Wenn die Gefäße kaputt sind, es gibt nur ein Gefäß, was diese Hörschnecke im Innenohr mit Blut versorgt. Wenn wir schlechte oder kaputte Gefäße haben, dann wird man auch sehr viel schneller schlechter hören. Und wenn man schlechter hört, bekommt man schneller Alzheimer, bekommt man schneller Demenz und so weiter und so fort.
Die Strukturen sind ja unfassbar klein und da wieder von ganz vielen kleinen Äderchen versorgt. Und da hast du natürlich super schnell auch mal dann Probleme. Und wenn da entzündliche Probleme sind und die sich zusammenziehen, dann ist die Durchblutung gleich mal, keine Ahnung, 100% schlechter gefühlt. Ne? Wahrscheinlich am Ende irgendwie 80% schlechter. Und wenn das halt, wenn das mal Tag ist, okay, so, ne? Aber wenn das mal über mehrere Wochen, Monate, Jahre vor allem ist, dann hast du halt ein Problem und dann ja, wird das Hören schlechter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sich relativ sicher wahrscheinlich auch auf Sehen auswirkt, weil wir dann relativ ähnliche Case haben, ne? Haben wir jetzt aber, glaube ich, hier keine Studie rausgesucht. Aber ja. Am Ende kann man das wahrscheinlich relativ leicht verallgemeinern. Wahrscheinlich sogar Fruchtbarkeit ein Thema.
Ja, also, genau. Aber Fruchtbarkeit ist halt wahrscheinlich nur, also der kumulative Effekt von Homozystein, kommen wir gleich nochmal dazu, der wird vor allem schlagend, wenn man dann älter wird. Ne? Der ist jetzt bei 25, 30-Jährigen gar nicht so relevant, sondern wahrscheinlich eher so ab 50, 60 dann relevant. Und da ist zumindest bei Frauen das Thema Fruchtbarkeit gar nicht mehr so aktuell. Also könnte man davon ausgehen, dass es sich einfach dadurch löst, dass es in jungen Jahren ja eh noch passt. Bei den Augen, ein kleiner, aber feiner Unterschied, ist, das Innenohr wird nur durch ein einziges Gefäß versorgt. Das Auge, das hat mehrere, also die Netzhaut, die wird ja, das ist ja so ein Gefäßsystem und da kann man dann schnell mal so, da können sich so Kollateralen bilden, ne? Und wenn ein Gefäß nicht gut funktioniert, dann kann das andere das kompensieren. Aber beim Innenohr, das ist halt ist eine einzige Endarterie und ist super stoffwechselaktiv, genauso wie das Gehirn. Das braucht unfassbar viel Energie und unfassbar viele Mikronährstoffe und so weiter und so fort. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist halt das allererste, was schlecht wird, das Hören. Und ja, es ist ein riesengroßer Risikofaktor für Demenz, ne? Weil du da nicht mehr so aktiv teilnehmen kannst. Also das Thema Teilhabe ist beim Hören sehr wichtig.
Und Hörverlust ist wahrscheinlich auch einfach häufiger, ne? als Sichtverlust, also starker Sichtverlust, der auch wirklich komplett einschränkt. Würde ich jetzt einfach mal so raushauen, ist Hörverlust wahrscheinlich einfach das häufigere Problem und dementsprechend natürlich auch der größte Hebel. Ne? Also macht total
das Schwierige
Sinn.
Ist ja, der Hörverlust, der kommt schleichend. Du merkst ja gar nicht, dass du jetzt schlechter hörst. Deswegen muss man ja auch, sollte man vor allem ab einem gewissen Alter auch mal zum HNO gehen, einen Hörtest machen, wo man das objektiviert, weil das wird ja so graduell schlechter. Und für dich ist
erst,
vielleicht auch
nur
alles normal.
Bist, ne? Und dann genau. Merkst du es halt auf einmal und dann aber halt richtig. Ne?
Ja. Deswegen da, das ist auch was man ein bisschen im Schirm haben sollte. Und man muss nicht jedes Jahr einen Hörtest machen. Einen Hörtest kann man auch beim Hörakustiker machen, da muss man nicht mal zum Arzt gehen. Deswegen, ja, sehr low-hanging.
Ich glaube, die neuen AirPods Pro, halt diese kleinen Kopfhörer von Apple, da kann man auch einen Hörtest mitmachen. Muss ja. Man halt in einem sehr ruhigen Raum sitzen. Aber durch das Noise Cancelling können die dann relativ gut und ziemlich genau Töne abspielen und eben auch messen, okay, wie gut geht's deinen Ohren. Und bei mir war es tatsächlich so, das eine Ohr war auch ein bisschen schlechter als das andere. Aber nur so ein Ticken, also ich war immer noch total fein, aber das eine Ohr war auf jeden Fall ein Ticken schlechter als das andere. Das war ganz interessant mal zu machen. Und
super niederschwellig.
Ging super easy, aber geht, glaube ich, auch erst bei der neuesten Generation. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die sind jetzt wirklich so medizinisch FDA-approved und alles und können als Hörgeräte hergenommen werden.
Ja, da muss man einfach ein Auge drauf haben, weil es so, ja, ist halt super wichtig. Ich finde das sehr schade, vor allem bei unserer Generation und bei der jetzt jüngeren Generation. Man hört ja nur noch mit Kopfhörern. Alle hören super laut Musik und ich bin mir sicher, dass wir alle deutlich schlechter hören, als es die jetzige ältere Generation auch tut. Ne? Einfach weil wir eine sehr viel höhere Belastung haben. Immerhin gibt es jetzt auf Baustellen und so weiter und so fort diese verpflichtenden Kopfhörer oder diese Ohrschützer. Aber ja, da sollte man drauf aufpassen. Jetzt haben wir vorher schon gesagt, bei Fruchtbarkeit sind wir ein bisschen abgedriftet. Bei Homozystein ist es ähnlich wie bei LDL zum Beispiel. Da gibt es das Konzept vom kumulativen Risiko. Man schaut sich an, wie viele Jahre mit einem erhöhten Homozystein hatte man beim LDL, wie viele Jahre mit einem erhöhten LDL hatte man. Und je größer diese Zahl ist, desto größer ist der Schaden am Ende. Also es ist nicht ein Problem, wenn du mal einen Monat ein hohes Homozystein hast und dann geht das wieder runter, weil dann hast du am Ende einen Monat. Wenn du aber ein leicht erhöhtes Homozystein für 10 Jahre hast, dann wird der Schaden deutlich, deutlich größer sein. Ne? Deswegen da einfach aufpassen. Wenn, da gibt es auch eine Studie dazu, habe ich noch eben rausgesucht, pro Anstieg des Homozysteins um 5. Die Einheit ist immer Mikromol pro Liter, das haben wir bis jetzt, glaube ich, unterschlagen, wir haben nur Zahlen genannt.
Wirklich, ja.
Aber der Anstieg von einem Homozystein um 5 Mikromol pro Liter, der steigert das Risiko für Gesamtsterblichkeit um ein Drittel, also um fast 34%. Und das Risiko für koronare Herzkrankheit, das ist diese Verkalkung von den Verkalkung von den Herzkranzgefäßen um 20-30%. Das ist eine irre hohe Zahl, muss man wirklich sagen. Also es hört sich nicht so viel an, aber wir haben ohnehin schon ein hohes Risiko für koronare Herzkrankheit. Wenn man dann nochmal 20-30% obendrauf legt, dann ist das nicht mehr gut. Und
das ist eigentlich, wie gesagt, das ist eigentlich genau wie bei Cholesterin, also bei LDL bzw. ApoB, wo du halt so niedrig wie möglich einfach sein willst, weil niedriger immer besser ist, weil du einfach die Wahrscheinlichkeit für Entzündungen und so weiter reduzierst. Ne? Das ist schon crazy und dann willst du eigentlich bei 4,5 sein oder so niedrig halt wie es geht. Niedriger als 4 sieht man meistens nicht. Und 10 ist halt schon krass schlecht eigentlich auf Dauer.
Ja, ist aber im Labor halt noch okay, ne? Weil da steht ja, irgendwie 5 bis 15 und dann ist noch alles fein. Aber ab 10 steigt das halt signifikant an, ne? Mit jedem Mikromol pro Liter mehr, was du an Homozystein hast, steigt das Sterblichkeitsrisiko plus auch das Risiko für alle möglichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das einfach am Schirm haben und das passiert alles erst nach Jahrzehnten. Ne? Also wenn wir jetzt auch schon super hohen Homozystein seit 10 Jahren hätten, hätten wir jetzt noch kein Problem. Aber mit 40, 45, 50 halt dann schon. Ne? Ja. Deswegen immer früh genug seine Baseline bestimmen und schauen, wo kommt denn das Problem her und das dann beheben. Jetzt ist es so, dass es eine genetische Komponente davon auch gibt. Und ich habe ja auch eine Genanalyse gemacht. Ich habe das Problem nicht.
Ich habe es aber natürlich schon, wie immer.
Wie schaut es denn bei dir aus? Das ist ja jetzt meine nächste Frage gewesen.
Also wenn es genetische Probleme gibt, dann habe ich sie. Sagen wir es einfach mal so.
Kein ApoE.
Genau. Also diese ganzen krassen Sachen habe ich zum Glück nicht. Habe ja auch viele sehr alte Leute in meiner Familie. Also ich hab zumindest ein gutes Gefühl, dass ich zumindest von der Ausstattung her zumindest trotzdem nicht die schlechteste habe, um lang zu leben, aber wir werden sehen.
Es hat eine ganz neue Studie jetzt gegeben, die Lebensspanne, ohne jetzt von Gesundheiten so zu reden, also nicht Health Span, sondern Lifespan, wohl bis zu 50% vererblich ist. Also es wird ein sehr großes Zeichen, dass es, wenn man, es ist ein gutes Zeichen, wenn man alte Leute in der Familie hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr viel höher, dass man selber alt wird. Ne? Wie gesagt, das sagt nichts über die Gesundheit der Jahre aus. Aber Lifespan per se ist laut einer neuen Studie wohl zu 50% genetisch bedingt. Das widerspricht ein bisschen der 80-20-Regel.
Die 80-20-Regel widerspricht es total. Jetzt ist die Frage, ob in 3 Jahren wieder eine Studie rauskommt, die es genau andere sagt. Aber auf jeden Fall irgendwo in dem Bereich werden wir uns bewegen. Ne? Also wahrscheinlich können wir halt nicht alles beeinflussen, sondern ein bisschen Glück ist halt auch dabei. Und genauso kann man beim Methylierungsthema auch Pech und Glück haben. Und es gibt ja eben ein Gen, das super relevant ist, das heißt MTHFR. Und es ist relevant, um eben diese B-Vitamine, vor allem die Folsäure, um die zu methylieren, um die eben zum Methylspender zu machen. Und das können eben viele Leute nur sehr, sehr reduziert. Warum? Am Ende sind alle Enzyme, alle Proteine irgendwie temperaturabhängig in ihrer Funktion. Und bei diesem Gen ist es eben so, wenn das eben verändert ist und man da eben eine Mutation hat, dass das dann auf der normalen Körpertemperatur nur noch einen sehr, sehr kleinen Anteil seiner Leistung bringen kann. Und das ist ja ein Problem. Und das ist zum Beispiel bei mir auch so. Und das führt dazu, dass ich auf jeden Fall eine reduzierte Methylierungsleistung habe und auf jeden Fall sehr stark darauf achten muss, welche B-Vitamine ich erstmal zu mir nehme. Die müssen methyliert schon sein. Das müssen bestimmte methylierte B-Vitamine sein. Es gibt eben auch Formen, die nicht methyliert sind. Auch im pflanzlichen Kontext gibt es viele Formen, die nicht methyliert sind. Und ich kann mit denen dann tatsächlich nichts anfangen, nur sehr, sehr wenig anfangen. Und das reicht dann häufig eben nicht, um meine Spiegel aufrechtzuerhalten beziehungsweise mein Homozystein halt eben zu senken, also diese Methylgruppen abzugeben. Und und das betrifft echt eine Menge Menschen in Deutschland, das sind ungefähr 15%. Das heißt, also viele haben das und dann gibt es aber noch viele Subgruppen, die nur einen Ticken schlechter sind als die Hauptgruppe. Ich bin aber auf jeden Fall Teil der schlechten Gruppe. Das ist die Case.
Für alle, die selber schon mal einen Gentest gemacht haben, man muss nachschauen bei MTHFR und da kann man einen TT-Genotyp haben. Das ist wahrscheinlich der, den du hast. Okay. Die haben 70% Wirkungsverlust und dann gibt es noch Leute, die einen CT-Genotyp haben und die haben nur so 30-40% Wirkverlust und am idealsten ist, wenn man CC hat, dann kann diese Umwandlung passieren. Warum ist das fürs Homozystein wichtig? Wir brauchen für dieses Recycling vom Homozystein die aktive Folsäure und wenn man aber hier diesen Gendefekt hat, dann kann die Folsäure nicht aktiviert werden. Das heißt, man muss dann bei dem B-Vitamin schon die aktivierte Form von Folsäure zu sich nehmen. Das ist 5-MTHF. Da muss man einfach ein Auge drauf haben.
Methylfolat steht dann meistens auf der Verpackung.
Genau. Good point. Aber ja, das ist was, das ist auch jetzt kein großes Thema. Man muss es nur wissen und man muss dann die richtige Form zu sich nehmen. Und dann ist das auch alles fein. Also es ist kein sonderlich problematischer Gendefekt. Es ist nur problematisch, wenn man es nicht weiß und eine inaktivierte Form von Folsäure in seinen Supplements zu sich nimmt, weil dann kann das die Methylierung und auch das Homozystein negativ beeinflussen. Und dann nimmt man vielleicht sogar, oder man weiß, ich habe ein hohes Homozystein und dann isst man fleißig B-Vitamine mit der falschen Folsäureform und das bringt nichts. Ne? Ich messe dann nächstes Mal und mein Homozystein ist immer noch gleich hoch. Also da
kann es irgendein Grund sein, dass die Therapie nicht funktioniert.
Ne? Genau. Jetzt beim Messen von Homozystein vielleicht noch so ein paar Worte dazu. Das kann nämlich auch so sein, dass man gar kein hohes Homozystein hat, sondern dass in der Arztpraxis oder im Labor was falsch gemacht wurde, weil Homozystein wird von den Erythrozyten produziert, von den roten Blutkörperchen. Wenn ich jetzt ein Blut abnehme in so ein Serumröhrchen, das ist nicht immer gleich, aber meistens sind es die roten Röhrchen, wo das Blut dann eben gerinnen kann und oben sieht man dann das schöne, klare Serum. Wenn man gesund ist, ist es klar. Es kann auch gelbig oder sehr, sehr trüb sein oder auch rot sein, wenn man Hämolyse hat. Und dann erhöht sich das Homozystein in diesem Röhrchen pro Stunde um 10%. Das ist eine Menge. Ne? Weil wenn man sich anschaut, wie häufig diese Röhrchen in den Praxen oft dann zwar schon gekühlt rumstehen, das senkt die Produktionsrate vielleicht so ein bisschen, aber es nimmt sie halt nicht komplett raus. Und dann kann es halt schon mal sein, dass man vielleicht eigentlich einen Wert von 9 hat und im Laborbefund steht aber dann 15. Ne? Und dann ist die Aufregung unverhältnismäßig groß. Klar, 9 ist eigentlich auch ein bisschen zu hoch, aber bei 15 brennt es halt schon. Und das muss man am Schirm haben. Wenn man da einen hohen Wert hat, ist es vielleicht auch mal nicht unangebracht, wenn man mal sich einen Überblick darüber verschafft, ist das Röhrchen gleich ins Labor gekommen. Es muss auch nicht immer gleich ins Labor, es gibt andere Röhrchen, die man dafür verwenden kann. Das sind so Zitratröhrchen, das sind die violetten sind EDCA-Röhrchen. Ich weiß nicht auswendig, was Zitrat für eine Farbe hat. Genau, ist auch je nach Labor unterschiedlich. Aber genau, also bei Zitratröhrchen ist es kein Problem, da wird diese Produktion gestoppt. Wenn es aber ein Serumröhrchen ist und ein Arzt das nicht weiß bei der Abnahme und man lässt es dann stehen, ist der Wert verfälscht und eigentlich für einen selber auch unbrauchbar.
Außer man hat es zentrifugiert.
Genau.
Das kann man noch machen.
Also man muss es dann auch zentrifugieren und das Serum direkt abpipettieren, weil sonst wird es ja trotzdem noch weiter produziert. Wenn man zu einem Direktlabor geht, ist das Risiko geringer, weil da wird es dann sehr, sehr schnell verarbeitet. Das ist man ja schon direkt beim Labor. Wie gesagt, da geht es eher um den Punkt in Arztpraxen, dass man da darauf achten muss. Also Präanalytik super wichtig, kann hier ein Problem erzeugen, wo es gar keins gibt. Ansonsten, um uns zu sehen, ist eigentlich sehr günstig. Das kostet meistens zwischen 15 und 30 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, wie viel es bei dir letztes Mal gekostet hat.
Es war noch in Österreich, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen anders, aber das waren, glaube ich, schon 35 Euro oder 40. Also es war irgendwas in dem Dreh.
Ich habe es bei mir auch mal verglichen, bei mir jetzt in Österreich 15 Euro gekostet und hier in Deutschland 55. Da war ich auch ein bisschen irritiert. Da bei Deutschland stand dabei, es wurde enzymatisch gemessen. Vielleicht ist das dann teurer und man kann das wie bei so vielen Markern auch mit anderen Methoden bestimmen. Aber ja, es ist auf jeden Fall unverhältnismäßig viel teurer gewesen für den gleichen Wert. Fand ich schon.
Ja, interessant.
Wird meistens von den Krankenkassen nicht übernommen, sondern nur, wenn man zum Beispiel schon eine koronare Herzkrankheit hat, wenn man mal einen Herzinfarkt hat, wenn man mal eine Thrombose hatte, dann geht das auf Kasse. Ansonsten, ja, in den allermeisten Fällen hält sich der Wert aber in Grenzen und es ist jetzt auch nicht so, als müsste man das jetzt jedes Jahr bestimmen. Aber man braucht mal einen Ausgangswert, schaut, wo man steht, dann kann man mal eine Intervention machen, dann misst man es nochmal und wenn es dann passt, ist es ein gutes Zeichen, dass das, was man macht, eh gut ist und eh gut funktioniert und ist auch nicht so, als würde man da unter einen Wert von irgendwie 4 oder 5 kommen. Das geht nur, wenn man sich mangelernährt, also unfassbar wenig Protein zu sich nimmt, dass wir praktisch kein Methionin mehr im Körper haben, weil dann fehlt auch downstream das Homozystein oder man hat unfassbar viel oxidativen Stress, weil dann wird das alles Glutathion, was wir im Körper haben, verbraucht. Homozystein kann ja auch zu Cystein abgebaut werden. Das brauchen wir fürs Glutathion. Und dann wird das alles aus dem Stoffwechselkreislauf praktisch rausgesaugt. Deswegen unter 4 bis 5 ist da eigentlich auch gar nicht sonderlich realistisch. Da muss man schon mal genauer nachschauen, weil dann gibt es wahrscheinlich ein Problem. Wenn wir beim Labor noch ganz, ganz kurz bleiben, wenn man Homozystein bestimmt, kann man auch noch B-Vitamine dazu bestimmen. Wenn man hohes Homozystein hat und es gibt noch einen anderen Wert, also man kann das B12 bestimmen, das kann aber auch, das ist nicht immer die hundertprozentige Wahrheit, weil der Spiegel vom Körper ja auch ein bisschen reguliert wird. Da kann man Methylmalonsäure messen. Das steigt nur an, wenn man echten B12-Mangel hat. Homozystein hoch, Methylmalonsäure hoch. Wir brauchen B12. Und dann geht das Homozystein runter. Wenn das Homozystein hoch ist, diese Methylmalonsäure normal ist, dann hat man wahrscheinlich einen Folsäuremangel oder diese Mutation. Wenn Homozystein hoch ist und die Nierenwerte Problem machen, dann ist es wahrscheinlich gar kein Mikronährstoffproblem, sondern dann kann das über die Niere nicht mehr ausgeschieden werden. Mhm. Das sind noch ein paar Differentialsachen, die man da noch berücksichtigen kann, aber nicht muss. Jetzt haben wir eigentlich den ganzen therapeutischen Part schon so ein bisschen vorweggenommen, ne?
Nein, also ich glaube nur sehr zum Teil.
Wir haben über B-Vitamine geredet, es gibt noch andere spannende Sachen.
Genau. Ich mache nochmal kurz Exkurs zu den Werten. Also wir haben uns gemerkt, du willst eigentlich unter 8 sein, idealerweise. Das ist die Einheit Mikromol pro Liter. Und du willst unter 8 sein, realistisch ist aber jetzt auch nicht zu kommen unter 5 bis 4, also drunter ist jetzt auch nicht normal. Da sollte man dann vielleicht nochmal gucken, ob man vielleicht einfach sehr, sehr wenig Protein, wird wahrscheinlich das häufigste sein, zu sich nimmt. Man will also zwischen den 5 und 8 irgendwo sich aufhalten und dann hat man ein relativ gutes Risikoprofil. Über 8 steigt es dann sehr schnell an. Wir haben uns gemerkt, ungefähr, wenn man 5 Punkte ansteigt, hat man auch eine quasi Verdopplung des Risikos. Ne? Also schon sehr krass. Was kann man jetzt tun, um es zu reduzieren? Wir haben einmal schon gesagt, wir haben den Weg über eben diese B-Vitamine, vor allem Folsäure bzw. Methylfolat. Gerade wenn man diese genetische Prädisposition hat. Ich würde es einfach immer nehmen, weil gerade wenn man jetzt noch keinen genetischen Test gemacht hat, es kann dann einfach sein, dass man sie hat. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht mehr so niedrig. Also einfach immer darauf achten, bei den B-Vitamin-Supplements steht da Methylfolat und das bedeutet eben, dass da diese Methylgruppe dran ist und es die aktivierte Form ist. Dann kann man auch über B12 arbeiten oder Methylcobalamin. Das ist eben die methylierte Form davon. Das sollte dann sonst idealerweise auf dem Supplement stehen. Und das ist eben dieser Recycling-Weg über die B-Vitamine, mit dem man arbeiten kann. Das sind alles Methylgeber. Dann kann man auch noch Methylgruppen zuführen über Betain oder Trimethylglycin. Da ist eben auch das Methyl schon im Namen und das Tri für 3. Da sind also sehr viele Methylgruppen dran. Und das funktioniert in vielen Fällen eben auch extrem gut, weil viele Leute nehmen zu wenig Cholin über die Nahrung auf und brauchen aber sehr viel davon. Das ist eben auch der Fall, wenn man eben eine genetische Prädisposition hat. Und Cholin ist zum Beispiel viel in Eiern drin, auch hauptsächlich tierischen Produkten. Und dann kann der Körper wiederum nur sehr wenig Betain herstellen. Und Betain braucht er eben auch für dieses Recycling. Das ist eben der zweite Weg, über den das läuft. Und es ist der eine Weg einfach ein bisschen überlastet, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, also Betain kann auch ein sehr guter Weg sein, um Homocystein zu senken. Ist sogar gar nicht so selten der stärkere Weg, einfach erfahrungsgemäß. Und dann gibt es eben noch den dritten Weg, wo ein Problem sein kann, über den Abbau zu Cystein, wo wir zu Glutathion kommen, was eigentlich sehr positiv ist. Aber auch da kann es ein Problem geben, und zwar, dass man zu wenig Vitamin B6 hat und dann wird wiederum zu wenig von diesem Homocystein abgebaut und man hat da so einen Stau. Ne? Das heißt, es kann auch sein, dass man einen B6-Mangel hat. Und wenn man zum Beispiel hohes Homocystein hat und auch einen B6-Mangel, dann könnte es auch eben da ein Thema geben. Das heißt, es macht total Sinn, diese Werte einfach mitzumessen. Das heißt, B6, B12, B9 und Homocystein. Und dann hat man einfach eigentlich das gesamte Bild mal grob abgedeckt. Ne? Du hast noch ein paar andere Werte beim B12 genannt. Wahrscheinlich reicht es aber erstmal, es einfach so zu machen. Und wenn man dann sagt, okay, man will gar nicht messen und man fährt einfach mal jeden Tag mit Betain rein, dann ist man auch schon mal nicht schlecht aufgestellt wahrscheinlich. Also der Zeit, wo ich da 6 hatte, habe ich wirklich jeden Tag Betain genommen. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Homocysteinspiegel sonst auch höher gewesen wäre. Schwierig zu sagen. Ne? Aber das sind so die Supplements, die man da eben auch hat. Also eigentlich sehr spannend und alle auch recht potent und sehr, sehr gut steuerbar.
Ja, überall wichtig, ich meine, das hattest du ja eh schon gesagt, dass man die aktive Form von den ganzen B-Vitaminen hat. Bei Folat ist es eben dieses Methylfolat, das steht drauf. Bei B6 ist es P5P oder pyridoxal 5-Phosphat. Das ist die aktive Form von B6. Die funktioniert auch im Körper sehr, sehr viel besser. Und bei B12 sollte man bioidentische Formen nehmen, also Methylcobalamin oder Hydroxycobalamin. In vielen älteren Produkten, das sieht man heute gar nicht mehr so häufig zum Glück, ist Cyanocobalamin drin. Das sollte man nicht mehr, das ist synthetisch und das ist weniger effizient, vor allem für diesen Methylstoffwechsel, weil um dieses den Zyanidrest zu entgiften, braucht man wiederum Methylgruppen. Das heißt, es nimmt, also eigentlich soll es dazu da sein, Methylgruppen zu spenden, aber es braucht für die eigene Entgiftung dann eh wieder Methylgruppen. Das heißt, geht dann so in Richtung Nullsummenspiel. Deswegen da lieber Methylcobalamin oder Hydroxycobalamin nehmen.
Ja, wo da tatsächlich auch häufig geschummelt wird, weil diese inaktivierten Formen sind meistens auch noch günstiger. Ne? Und dann wird es einfach gar nicht draufgeschrieben, welche Form das ist, sondern steht dann einfach Vitamin B6 da. Ne? Und das ist auch erlaubt. Man darf auch einfach nur Vitamin B6 oder Vitamin B12 hinschreiben auf die Verpackung und muss nicht unbedingt zwingend angeben, ob es die aktive Form oder nicht ist. Das heißt, wenn es nicht auf der Verpackung steht, dass Methylcobalamin oder so oder P5P oder Methylfolat drin ist, dann bedeutet das in den allermeisten Fällen, dass es auch nicht drin ist. Und ich sag mal, geschummelt wurde oder halt davon ausgegangen wird, dass es den Kunden in dem Fall nicht interessiert. Und ja, insofern kann man da relativ leicht drauf achten eigentlich.
Genau. Es gibt auch noch ein paar Lifestyle-Faktoren, auf die man kurz besprechen kann. Und zwar Kaffee. In Kaffee ist ein Stoff drin, der heißt Diterpen oder Diterpene, das ist eine Gruppe von Stoffen, die erhöhen Homocystein und die sind vor allem in ungefiltertem Kaffee, wenn man so French Press macht oder ein Espresso macht, da ist mehr von diesen Stoffen drin, die Homocystein erhöhen können. Filterkaffee, ja, schmeckt zwar nicht so gut, verstehe ich auch, aber oder für die allermeisten Leute, mir schmeckt zum Beispiel so ein ungefilterter Kaffee so von den kleinen Kaffeeautomaten Siebträger sehr viel besser, die würden aber theoretisch das Homocystein auch erhöhen können. Da geht es jetzt aber nicht um eine Tasse oder um zwei Tassen, sondern da muss man schon irgendwo im Bereich von 5 sein, als dass da ein substanzieller Beitrag geleistet wird. Dann Alkohol, ganz klassisch, weil es einfach die B-Vitamine reduziert. Ne? Sehr, sehr viele Alkoholiker haben ja ohnehin B12-Mangel oder Mangel an mehreren B-Vitaminen. Das zahlt dann auch nicht unbedingt darauf ein, dass man seinen Gefäßen was Gutes tut, unabhängig vom Alkohol. Bei Rauchen ist es über die oxidative Schiene. Rauchen macht unfassbar viel oxidativen Stress im Körper. Deswegen, falls jemand raucht, bitte aufhören. Auch wenn es schwer ist, unbedingt aufhören.
Hast jetzt direkt Impact auf 20 Raucher gehabt, die werden jetzt direkt aufhören, weil sie es jetzt zum ersten Mal gehört haben.
Wenn man so viel erfährt, das ist ja auch kumulativ, ne? Je häufiger man es hört, desto höher wird hoffentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich aufhört.
Nee, aber ich probiere das mal bei meiner Oma.
Ich probiere das mal. Die hört leider nicht unseren Podcast.
Die hört generell nicht, ja.
Aber genau, es ist super viel oxidativer Stress, dann wird Glutathion verbraucht. Also weil einfach viel von diesen antioxidativen Ressourcen verbraucht werden, das kann darüber dann auch Homozystein erhöhen, weil mehr in diesen Kreislauf dann fließt und mehr dafür abgezogen wird. Genau, Sport ist positiv, aber ja, die Hauptsache, also den Haupteffekt hat man tatsächlich über die Ernährung. Sport wird jetzt kein massiv großer Hebel sein, wenn man Homozystein senken möchte, isoliert betrachtet. Sonst bitte natürlich Sport machen und bitte natürlich bewegen, weil das für sehr viele andere Sachen gut. Natürlich auch für die Gefäße, auch für dieses NO-Gleichgewicht und so weiter und so fort. Also da sollte man unbedingt darauf achten. Ja, ich glaube, jetzt haben wir den Großteil besprochen zu Homozystein. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele Leute beim sehr theoretischen biochemischen Part am Anfang verloren. Aber das muss man, um Homozystein zu verstehen, muss man auch mal von diesen vier Begriffen gehört haben. Methionin, SAM, SAH, Homozystein. Das ist einfach sehr wichtig, damit man weiß, wie es einen Schaden macht. Ansonsten kann man auch die erste halbe Stunde einfach überspringen und nur zu den therapeutischen Strategien gehen oder zu dem Messen gehen. Was wollen wir mit dem Podcast heute bezwecken? Bei Homozystein bitte unbedingt mal messen. Das ist ein wichtiger Longevity-Marker, sage ich jetzt mal. Normal ist nicht optimal, wie bei so vielen Werten. Mit 12 und 14 sollte man nicht happy sein, sondern es sollte Anlass nicht zur Sorge geben, aber Anlass geben, was zu ändern. Das sollte nämlich im Idealfall unter 8 sein, einfach um das Risiko für Herz und für Gehirn zu senken. Dann, es gibt sehr viele Synergien, die man gar nicht so am Schirm hat. Dieser Gehirnschutz zum Beispiel, der funktioniert laut dieser Vitacox-Studie nur, wenn man gleichzeitig auch einen guten Omega-3-Index hat. Omega-3 ist auch alleine schon sehr gut fürs Gehirn, aber scheinbar noch sehr viel effizienter in Kombination mit den B-Vitaminen. Und beim Abnehmen ein bisschen drauf achten, ist es ein Serumröhrchen. Ich weiß, das ist jetzt als Laie sehr, sehr schwer zu beurteilen, aber vor allem, wenn man ein sehr hohes Homozystein hat, wo man sich denkt, eigentlich bin ich ja ganz gesund unterwegs, vielleicht hat man schon eine B-Supplementierung laufen oder nimmt man vielleicht auch schon Betain. Wenn das nicht zusammenpasst, dann mal nachfragen, wie das dann in der Analytik dann behandelt wurde. Ist das ein Serumröhrchen gewesen, war es vielleicht sogar ein Zitratröhrchen und so weiter und so fort. Das ist schon sehr, sehr, sehr speziell, aber wenn das Gesamtbild nicht passt, kann man da mal nachfragen. Über die Mutation hat man auch gesprochen. Ich glaube, das ist jetzt kein Anlass, dass jeder unbedingt einen Gentest machen sollte. Das soll man nicht so verstehen. Einfach darauf achten, was man für in seinen Supplements für Formen drin hat. Sollte die aktive Folsäureform sein, dann kann man dieses Genproblem auch leicht umgehen. Genau. Hast du noch ein schönes Schlusswort?
Nee, eigentlich würde ich einfach nur sagen, messt es mal. Und ich denke, die allermeisten Leute werden überrascht sein, dass es doch ein bisschen höher ist. Also das ist ja echt nicht so selten. Und dann kann man aber eben auch enorm gut was dagegen tun. Und das ist das Schöne an dem Marker eigentlich, dass man sehr, sehr viele gute Wege hat, starke Reduktionen hervorzurufen. Und das tatsächlich eigentlich über Supplements, ne? Und man muss nicht irgendwie krass in die medikamentöse Therapie oder so einsteigen. Aber klar, es kann natürlich auch zugrunde liegende Probleme geben und auch bei Fettleibigkeit kann das ein bisschen ein Thema sein. Prinzipiell trotzdem sehr, sehr gut behandelbar und deswegen sehr charmant.
Ja, und das sind sehr günstig, also Betain ist günstig und B-Vitamine sind zwar nicht so günstig, vor allem wenn man die aktiven Formen hat, die sind meistens so ein kleines bisschen teurer, aber das ist alles im Rahmen. Ne? Da kommt man im Monat bei 15, 20 Euro irgendwie Supplementierung raus und man reduziert sehr, sehr stark sein Risiko, dann später auch Medikamente zu brauchen. Genau. Insofern habe ich nichts hinzuzufügen. Falls es von eurer Seite her noch Fragen gibt oder Wünsche, Beschwerden, was auch immer, dann gerne E-Mail an podcast@beyondlifespan.de. Es gibt auch einen Beyond Lifespan Newsletter, den findet ihr in den Shownotes. Da wird jedes Mal, jeden Montag noch ein bisschen genauer auf die aktuellen Themen von der Podcast-Folge darauf eingegangen. Und ansonsten freuen wir uns auch über Feedback, über Kommentare. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Danke dir, Max. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.
Danke und ciao.